Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom. Dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps. Mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. So schön, dass du wieder da bist und dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Und ich habe schon mal ein paar Fragen an dich, bevor es losgeht. Kennst du das Gefühl, immer noch ein bisschen besser, noch ein bisschen strukturierter, noch ein bisschen fehlerfreier sein zu wollen? Nur noch kurz was perfektionieren zu wollen, bevor du sichtbar wirst, bevor du dich meldest, bevor du losgehst, bevor du die Hand hebst, bevor du nach Gehalt fragst, bevor du die Beförderung angehst, bevor du um Hilfe bittest. Heute sprechen wir nämlich über ein Thema, das viele ambitionierte Frauen betrifft und das oft mehr blockiert als beflügelt, und das ist Perfektionismus. Nochmal herzlich willkommen bei Happy Working Mom, deinem Podcast für all die wunderbaren Frauen, die Karriere und Familie leben wollen, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, die beides lieben, ihre Kinder und ihre Karriere. Und heute möchte ich dir ganz viel Mut machen, nämlich Mut zur Lücke, und dir zeigen, warum Perfektionismus dich nicht weiterbringt, sondern oft ausbremst. Gerade dann, wenn du eigentlich losgehen willst. Und bei dem Titel zur Folge Mut zur Lücke musste ich auf jeden Fall ganz stark an meine Schulzeit denken. Vielleicht kennst du das auch noch von früher, wenn man so für Prüfungen lernen musste, Klausuren lernen musste, irgendwelche Arbeiten und stundenlang Material in sich reinprügeln musste, um das dann auswendig wieder aufs Papier zu geben. Dann war der Spruch, den wir uns untereinander immer gesagt haben, so Mut zur Lücke. Das heißt, du hast versucht, irgendwie so 80% des Stoffs zu lernen und 20% hast du ausgelassen, weil du dafür einfach keine Kapazität und auch keine Zeit mehr hattest. Das heißt, du musstest dich immer entscheiden, was lasse ich weg? Worauf spekuliere ich jetzt, dass es in der Arbeit nicht drankommt? Und dann konnte man eben Glück haben und es kam tatsächlich nicht dran. Oder eben Pech haben und man musste eben darauf vertrauen, dass man vielleicht trotz dieser Lücke irgendwie doch noch irgendwas zustande bringt. Und deswegen war dieses Mut zur Lücke irgendwie früher immer das Motto, wenn es darum ging, sich auf Prüfungen vorzubereiten. Und vielleicht kennst du das auch noch oder vielleicht hast du auch Kinder, die das jetzt schon zelebrieren, diesen Mut zur Lücke zu haben. Aber lass uns erstmal einsteigen. Was ist Perfektionismus wirklich? Weil Perfektionismus ist nicht das Gleiche wie ein hoher Anspruch. Einen hohen Anspruch haben ist eine super Sache und es ist auch etwas, was dich im Leben weiterbringt, was dich vielleicht beflügeln kann. Aber Perfektionismus ist einfach das ständige Streben nach Fehlerlosigkeit, verbunden auch mit der Angst, nicht zu genügen. Und auf diese Angst werde ich später auch noch eingehen, weil viele Frauen tragen diesen Anspruch ganz, ganz tief in sich und der kann bis zu einem gewissen Anteil vielleicht motivieren, aber ganz oft macht er uns einfach nur klein und hält uns da, wo wir sind, weil wir das Gefühl haben, wenn wir weitergehen, sind wir auf jeden Fall nicht gut genug dafür und wir schaffen es eh nicht, weil wir das nicht perfekt gemacht haben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, darüber zu sprechen und auch diese Downside von Perfektionismus zu beleuchten, auch wenn das irgendwie vielleicht immer noch irgendwo rumwabert, dass Perfektionismus eigentlich was Gutes ist. Ich finde, dass echt etwas ist, was nicht gut ist, weil es dich einfach ausbrennen lässt. Oder aber darauf gehe ich nachher noch ein. Was sind so typische Glaubenssätze, die hinter dem Perfektionismus stehen? Also, zum Beispiel sind das Sätze wie, ich bin nur wertvoll, wenn ich alles richtig mache. Oder ich darf mir keinen Fehler erlauben. Oder wenn ich losgehe, muss es perfekt sein. Also ich gehe erst los, wenn es sozusagen in meinen Augen perfekt ist. Oder wenn ich Schwächen zeige, verliere ich an Anerkennung. Und diese Sätze wirken oft unbewusst, aber sie steuern einfach unser Verhalten und sie halten uns einfach davon ab, auch Dinge zu wagen, uns zu zeigen oder neue Schritte zu gehen. Und gerade zum Beispiel auch dieses Thema, ich darf mir keinen Fehler erlauben, das sehe ich jetzt schon an meiner kleinen Tochter. Die hat eine Rechenschwäche und ich habe mich im Zuge dessen, um ihr da zu helfen und sie zu unterstützen, ganz viel mit dem Thema Growth Mindset auseinandergesetzt und habe viel dazu gelesen, viel dazu gelernt. Ich habe auch einen Online-Kurs dazu gemacht von der Caroline von Saint-Ange, übrigens auch große Empfehlung, und habe da eben mich viel damit beschäftigt, wie ich meinem Kind beibringen kann, keine Angst vor Fehlern zu haben, weil sie eben durch dieses ich kann nicht so gut rechnen wie die anderen Kinder natürlich völlig erstarrt war manchmal vor diesen Aufgaben und auch keine Geduld hatte, sich das erklären zu lassen und sich da wirklich ganz viel Druck gemacht hat. Und dieses ich mache Fehler war für sie völlig unakzeptabel und das wollte ich eben mit ihr bearbeiten und ihr dabei helfen, eben diese Fehler auch als Wachstumschancen zu erkennen und zu sagen, Mensch, Fehler sind super, weil du aus jedem Fehler auch was richtig Gutes lernen kannst, wenn du eben auch akzeptierst, dass du eben diese Fehler machst. Denn dann versuche ich ihr auch immer zu erklären, dass sie, als sie kleiner war, zum Beispiel kein Fahrrad fahren konnte und dass wir das dann geübt haben, dass sie natürlich am Anfang mit jemand gefahren hat, der sie gestützt hat und dann irgendwie Stück für Stück erstmal ganz wackelig und dann immer selbstbewusster und jetzt eben macht sie die Fahrradprüfung und so. Also, dass das nicht etwas war, was sie von Anfang an konnte. Und Kinder können sich das immer gar nicht so gut vorstellen, wie sozusagen dieser Prozess ist, ne? Und deswegen ist es so wichtig, das auch zu zeigen, ne? Wenn sie am Anfang von irgendetwas steht, ihr zu sagen, guck mal, jetzt stehst du hier. Und dann nach einer Weile, wenn sie etwas geübt hat, zu sagen, guck mal, und jetzt stehst du hier. Wie toll ist denn das, dass du diesen Fortschritt jetzt gemacht hast? Und deswegen ist so dieses Thema oder diese Glaubenssätze, die hinter dem Perfektionismus stehen, häufig eben etwas, dass man Angst davor hat, irgendwas falsch zu machen. Und das, wie gesagt, ist etwas, was in deinem Unterbewusstsein wirkt. Aber wir schauen gleich mal hin, wie du daran kommst und wie du das auch für dich verändern kannst. Was sind so ungesunde Folgen von Perfektionismus im Alltag und im Job? Also, eine wirklich Riesenfolge ist, du übernimmst viel zu viel Verantwortung, weil du glaubst, nur du machst es richtig. Und für mich ist zum Beispiel die Elternzeit, wenn Paare ein Kind bekommen haben, so der Klassiker davon, wie sich das auswirkt. Häufig ist es ja so, dass die Mama länger in Elternzeit geht, der Papa kurz in Elternzeit geht und meistens ist es sogar dann noch so, dass beide parallel dann in Elternzeit sind, wenn eigentlich der Papa in Elternzeit ist. So, dann hat die Mama also eine riesenlange Lernreise, wie sie mit ihrem Baby umgeht. Weil die bekommt das Baby ja auch zum ersten Mal. Die weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Die weiß ja gar nicht, wie das geht mit dem Wickeln. Die weiß ja gar nicht, was das Baby will, wenn es schreit. Die weiß ja auch gar nicht, wie das funktioniert mit dem Stillen oder mit Nahrung geben und so weiter. Das lernt die erst. Und zwar Schritt für Schritt mit ganz viel Trial and Error. Und nach und nach wird sie sozusagen dann Profi in der Aufgabenerledigung und kann das nachher richtig gut und richtig schnell. Der Papa, wenn er nur so kurz in Elternzeit geht, hat diese Lernreise einfach mal nicht. Der hat gar nicht so viel Zeit, dass er eben die gleichen Fehler machen kann, dass er das genauso mit diesem Trial and Error lernen kann, weil er einfach gar nicht allein verantwortlich ist für das Baby, wenn die beide auch noch gleichzeitig in Elternzeit sind, sondern dann eben immer die Mama irgendwo dabei ist. Und ganz häufig passiert es dann so, dass sie dann sagt, du, ich mach das mal eben, bei mir geht das schneller. Und schon ist dann irgendwie diese Rollenverteilung geklärt und dann ist das irgendwie, ja, für die nächsten Jahre irgendwie so. Und das ist super schade. Und wir brauchen einfach diese Erfahrung, Fehler machen zu können, um uns weiterzuentwickeln und auch um am Anfang mal langsam sein zu dürfen und etwas nicht so gut machen zu können. Und deswegen ist so eine Folge davon, dass man eben diese Verantwortung nur für sich selbst übernimmt oder auch im Job, dass man irgendwie, man hat einen Praktikanten, man lernt den an, man zeigt dem 3, 4, 5 Mal die Sachen und der lernt es vielleicht nicht so schnell oder macht eben viele Fehler und irgendwann denkt man so, also in der Zeit, wie der das macht, habe ich das ja 3 Mal erledigt und schwuppdiwupp landet es wieder auf deinem Schreibtisch, obwohl das eine Praktikantenaufgabe ist und du dir den Praktikanten geben wolltest. Genau, und so gibt es, glaube ich, tausende Beispiele, wo man Dinge zu sich zieht, die eigentlich gar nicht zu dir gehören, weil du sie nimmst, weil du das Gefühl hast, du machst sie eben richtig und die anderen machen es eben nicht so richtig. Das ist eine dieser Folgen von einem Perfektionismus. Oder eine weitere Folge ist, du brauchst viel länger für Aufgaben, weil du vielleicht endlos kontrollierst, weil du ewig dran rumfeilst und etwas verbesserst. Und damit hast du einfach nicht diesen Zeithorizont, in der du die Aufgabe erledigst, sondern du ziehst sie immer noch weiter hinaus und bastelst immer noch ein bisschen dran rum und feilst hier noch ein bisschen und baust da vielleicht in deiner Präsentation irgendeinen Satz noch um oder machst ein Bild rein oder bliblablub. Irgendwas fällt dir da immer noch ein, was noch besser werden könnte. Und damit verausgabst du dich einfach. Ich hatte ja in einer meiner letzten Folgen auch schon mal darüber gesprochen, dass ich eine Kundin hatte, die so Präsentationsangst hatte und die dann für ein Meeting ewig Dinge vorbereitet hat und das noch gemacht hat und die ganze Nacht vorher irgendwie noch da dran saß und es noch mehr korrigiert hat und noch mal dran gemacht hat und konnte gar nicht schlafen. Und im Coaching haben wir es dann so bearbeitet, dass sie eben sich einen bestimmten Zeithorizont setzt für eine Aufgabe, die in dieser Zeit erledigt und es dann auch sein lässt. Und dass sie dann die verbleibende Zeit, die sie vorher mit Verbessern und dran rumfeilen verwendet hat, dafür nutzt, sich auszuruhen, ihre Energie aufzuladen, zu schlafen, gut zu sich selbst zu sein, gut zu essen, was auch immer ihr dazu braucht, um auch diese mentale Stärke für so ein Meeting zum Beispiel auch zu kreieren und sich nicht daran zu verausgaben, ob da jetzt ein Punkt oder ein Komma auf der Slide ist. Genau. Eine weitere Folge ist, du traust dich nicht zu delegieren oder um Hilfe zu bitten. Und das sehe ich im Coaching auch so oft. Dieser Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen, ist so, so verbreitet. Und das Ironische daran ist eigentlich, dass andere Menschen super gern helfen. Wenn du um Hilfe bittest, dann gibt es garantiert in deinem Umfeld Menschen, die sofort sagen würden, na klar, mache ich das, mache ich doch gerne. Und ich hatte auch mal eine Kundin, bei der war das auch so, dass sie das Gefühl hat, sie muss alles alleine machen. Und das haben wir im Coaching eben drüber gesprochen. Sie hat dran gearbeitet und hat dann ihren Mann um Hilfe gebeten bei einer bestimmten Sache. Und der war so froh, der war so dankbar dafür, dass er ihr helfen durfte, weil er sich selber vorher total hilflos gefühlt hat, weil er ja gesehen hat, wie sehr seine Partnerin gelitten hat, weil sie eben diese ganzen Aufgaben gemacht hat, sie ihn aber gleichzeitig nicht drangelassen hat. Und als sie das so aufgelöst hat für sich, war das für ihn auch einfach ein schöner Gewinn und für die Beziehung natürlich auch super wertvoll, weil wenn ihr euch dann auf Augenhöhe begegnet und ihr wisst, ihr unterstützt euch einfach gegenseitig, dann ist das richtig, richtig klasse. Eine weitere Folge ist, dass du vielleicht dazu neigst, Entscheidungen hinauszuzögern, bevor du eben neue Schritte gehst oder sie gar nicht erst angehst. Also, dass du ständig darüber nachdenkst, soll ich nicht, mache ich es nicht. Und Pro- und Kontralisten führst und weiß nicht was alles, nur um irgendeine Entscheidung für dich zu treffen. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, üb das Entscheiden, weil das ist so wichtig, einfach mal loszugehen, in eine Richtung erstmal zu laufen und zu gucken, wie ist denn das da überhaupt? Und dann kann man immer noch umkehren und sagen, nee, war nicht die richtige Entscheidung, ich mach's anders. Die meisten Entscheidungen in deinem Leben sind revidierbar. Also du kannst also gar nicht so viel falsch machen und du kannst dich immer wieder umentscheiden und sagen, nee, ich habe es versucht, nicht so mein Ding, mache ich jetzt anders oder ich habe irgendwie mir was anders vorgestellt, ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich gehe wieder zurück und mache was anderes. Und einfach aber den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen und sich vielleicht auch mal zu irren, ist so wertvoll. Und ich versuche das zum Beispiel auch mit meiner Tochter zu üben, weil die sich auch so schwer tut mit Entscheidungen. Und ich glaube, das ist bei Kindern nochmal was anderes. Aber ich versuche trotzdem, sie immer ein bisschen zu motivieren, sich schneller zu entscheiden. Und wenn es darum geht, das sind Kleinigkeiten, ne? Was für eine Eissorte möchtest du essen oder welche Socken ziehst du heute an oder so. Und zu sagen, Mensch, entscheide dich jetzt. Und dann lass es erstmal und guck mal, wie du dich damit fühlst. Und beim nächsten Mal kannst du dich anders entscheiden. Oder wenn es jetzt bei den Socken ist, dann probier mal an, wie es sich für dich anfühlt. Und dann kannst du immer noch mal wechseln. Aber erstmal triff eine Entscheidung. Also das versuche ich auch schon im Kleinen so ein bisschen mit ihr zu trainieren. Und die letzte Folge, die ich dir noch mitgebracht habe, ist, du vernachlässigst deine eigene Erholung, weil du immer noch nicht genug erledigt hast. Und das ist auch so fatal und ich kenne das so sehr aus meiner eigenen Biografie. Für mich war immer dieses, ich muss erst A, B, C, D erledigen und dann erst darf ich mich aufs Sofa setzen, ein Buch in die Hand nehmen, Musik hören, spazieren gehen, weiß der Geier was, aber erst dann darf ich sozusagen etwas für mich tun. Und weißt du, heute mache ich das genau andersrum. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas für mich zu tun, mich auszuruhen, ein Buch zu lesen oder irgendwas zu machen, worauf ich richtig Lust habe, dann mache ich das zuerst. Dann sage ich mir, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde, mache das, was mir gut tut und dann mache ich Aufgabe A, B, C, D. Und der Vorteil daran ist auch, dass ich mir damit ja sozusagen auch eine natürliche Verknappung auch reinsetze. Und weil ich ja dann nicht mehr so viel Zeit habe für die Aufgabe und damit auch viel produktiver und effektiver einfach bin, weil ich mich erst erhole und dann die Aufgabe in einer kürzeren Zeit erledige. Als wenn ich erst die Aufgaben erledige, viel länger dafür brauche und im Endeffekt gar keine Zeit mehr habe für die Erholung. Also probiere das vielleicht auch mal aus, das umzudrehen und zu sagen, nee, ich mache jetzt erstmal das, was sich für mich richtig cool anfühlt und danach mache ich die Aufgaben. Und wenn du unter diesen ungesunden Folgen von Perfektionismus leidest, dann führt das einfach langfristig zu Erschöpfung, Frustration. Du fühlst dich innerlich irgendwie leer, als ob du es nie richtig schaffst. Und beruflich kann es einfach auch dazu führen, dass du dich unter Wert verkaufst oder einfach Chancen verpasst, weil du dich zum Beispiel nicht entscheiden kannst oder weil du so ausgepowert bist, dass du gar nicht mehr die Kraft hast, irgendwie in eine neue Rolle zu gehen oder was auch immer. Oder weil du dich total verausgabst an bestimmten Aufgaben und sie so übermäßig korrigierst und dann gar nicht mehr die Zeit hast, mental irgendwie dich so darauf vorzubereiten, dass du das Gefühl hast, hey, ich rock das Ding jetzt. Also das wollte ich dir nochmal mitgeben, dass es eben, Perfektionismus wird immer als so was sehr, als etwas verschrien, was man so erreichen sollte. Aber das sollte man tatsächlich sich nicht antun. Was steckt eigentlich hinter diesem Perfektionismus? Also in meiner Erfahrung steckt dahinter ganz oft eine tiefe Angst. Angst, nicht genug zu sein, Angst, etwas falsch zu machen, Angst, kritisiert oder abgelehnt zu werden, Angst zu versagen. Und das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und es ist eben auch als so ein schlechtes Gefühl konnotiert. Aber die Angst ist ja nicht dein Feind. Die Angst will dir ja was sagen. Und die will dich beschützen. Die hat dich vielleicht früher schon mal vor Ablehnung oder vor unangenehmen Situationen bewahrt. Oder vielleicht hast du auch ein paar dumme Entscheidungen dadurch vermieden, weil die Angst gesagt hat, nee, mach mal lieber nicht. Aber heute blockiert sie dich oft viel, viel mehr, als dass sie dir dient. Und das darfst du dir bewusst sein. Also, dass du vielleicht früher, als du noch nicht so viel Erfahrung hattest, die Angst als Ratgeber hattest, weil sie dich vor bestimmten Dingen beschützt hat. Aber jetzt hast du so viel mehr Lebenserfahrung, du weißt so viel mehr über die Welt, dass du die Situation jetzt anders bewerten kannst auf jeden Fall, weil du ja aus einer ganz anderen Perspektive drauf schaust. Deswegen habe ich hier nochmal so ein paar Impulse für dich mitgebracht, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, hinter deinem Perfektionismus steckt einfach diese tiefe Angst, irgendwie nicht gut genug zu sein. oder Angst davor, irgendwie abgelehnt zu werden, dann finde ich das eine schöne Idee und auch eine schöne Geste dir selbst gegenüber, deine Angst erstmal anzuerkennen und zu dir zu sagen, danke, liebe Angst, dass du da bist. Danke, dass du mich beschützen willst. Ich sehe dich und ich entscheide mich trotzdem, weiterzugehen, die Beförderung anzunehmen, mit meinen Kindern irgendwie einen Tag frei zu machen, obwohl ich eigentlich ein Meeting hätte oder was auch immer. Also es gibt 1000 Beispiele, wo du dieses unangenehme Kribbeln vielleicht im Magen spürst und du denkst, oh, da ist jetzt Angst. Und diese Angst kommt daher, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug oder ich könnte kritisiert werden. Dann nimm diese Angst einmal bei der Hand und geh mit ihr und sag ihr, du bist da und ich weiß, dass du eigentlich nur Gutes für mich willst und wir gehen jetzt Hand in Hand und ich nehme dich mit und ich zeig dir, dass es auch mit Mut geht. Und was ich dir eben auch empfehlen kann, ist, dieses Gefühl der Angst von der Vergangenheit zu trennen. Also sprich, dass es vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht früher sinnvoll war, Angst zu haben, aber heute darfst du das eben neu bewerten. Heute bist du eine erwachsene Person, du hast schon so viel erlebt, du hast ganz viel, was du reingeben kannst in diese Welt und du brauchst diese Angst einfach nicht mehr. Die hat dich früher vor bestimmten Dingen vielleicht bewahrt, wo du noch unerfahren warst und nicht so richtig wusstest, aber jetzt weißt du so viel mehr. Deswegen schau mal in Situationen, die dir bekannt vorkommen und du früher immer Angst hattest, muss ich da jetzt wirklich noch Angst haben? Oder ist das eine alte Version von mir, die da Angst hat? Vielleicht ist die Gegenwartsversion von mir da schon längst rausgewachsen und hat sich einfach nur nicht mehr dran erinnert. So, und dann erinnerst du diese Version von heute daran, dass das früher mal war, aber heute nicht mehr. Und was du auch tun kannst, ist eben diese Angst auch aus dem Schatten zu holen. Ne? Angst ist auch etwas, was wir super gern verstecken. Ne? Wer hat schon gerne Angst? Deswegen sprich drüber. Sprich mit einer Freundin, einer Mentorin oder auch im Coaching darüber, dass du Angst hast vor bestimmten Sachen. Das nimmt ihr nämlich auf jeden Fall die Macht. Mach da den Scheinwerfer drauf und schau dir diese Angst wirklich von allen Seiten an. Beleuchte sie, guck, wo sie herkommt, wo sie hin will, was sie dir sagen will. Und sprich einfach mit jemandem darüber und sag, Mensch, ey, ich habe in diesen Situationen irgendwie immer so ein Angstgefühl und vielleicht geht es der anderen Person genauso und vielleicht könnt ihr euch da irgendwie mal austauschen, wie jemand anders damit umgeht oder vielleicht kennt dich die Person auch sehr gut und sagt, Mensch, das habe ich an dir noch nie bemerkt und das ist mir noch nie aufgefallen, dass du da irgendwie Angst hast und ich denke, dass du das gar nicht brauchst. So, und das kann auch sehr, sehr heilsam sein. Okay, lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie erkennst du denn überhaupt den Perfektionismus? Hast du die Veranlagung dazu, zum Perfektionismus zu neigen? Und wenn du Hörerin dieses Podcasts bist, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht der Fall sein könnte. Ich weiß nicht warum, aber es gibt viele Frauen, mit denen ich arbeite, die da auf jeden Fall einen starken Hang zu haben. Und hier sind mal ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, die einfach mal eine Reflexion darüber ermöglichen, was Perfektionismus bei dir auslöst und ob du das vielleicht ob du da ein Häkchen für dich hintermachst. Okay, erste Frage. Fällt es dir schwer, Aufgaben abzugeben, weil du glaubst, andere machen es nicht gut genug? Überleg mal, ja oder nein? Zweite Frage. Brauchst du oft länger als geplant, weil du nicht zufrieden bist mit deinem Ergebnis? Auch hier überleg mal, stimmt das oder stimmt das nicht? Dritte Frage. Fühlst du dich schlecht, wenn du nur 80% gibst? Überleg mal, gibst du gerne nur 80%? Ja oder nein? Oder fühlst du dich schlecht, wenn du das Gefühl hast, keine 100% zur Verfügung zu haben. Vierte Frage. Wirst du nervös oder unruhig, wenn du Fehler machst oder Kritik bekommst? Auch hier überleg mal, ja, stimmt oder nein, trifft nicht auf mich zu. Und die fünfte Frage, sagst du oft Dinge wie, ich muss nur noch schnell Punkt, 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 bevor du etwas abschließt? Und wenn du bei drei oder mehr Fragen innerlich genickt hast oder ja gesagt hast oder stimmt, willkommen im Club der Perfektionistinnen. Das kann gut sein, dass das auf dich zutrifft. Das ist jetzt hier kein psychologischer Test. Also das sind nur ein paar Indikatoren, die du mal für dich überlegen kannst, ob die auf dich zutreffen. Und wenn sie auf dich zutreffen, dann kann das gut sein, dass du da eben perfektionistisch veranlagt bist. Und es gibt ja auch kein Schwarz-Weiß, ich bin's oder ich bin's nicht, sondern da gibt es sicherlich viele Graustufen dazwischen. Und du kannst eben mit allem arbeiten und du kannst es vor allem jederzeit verändern. Und deswegen kommen wir jetzt zum Mut, zur Lücke, zum Titel dieser Folge. Denn es soll ja darum gehen, wie kommst du denn jetzt auch raus aus dem Perfektionismus? Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Schritte mit. Und der erste Schritt ist, erkenne deinen Antreiber. Also beobachte dich mal eine Woche lang, welche inneren Sätze tauchen auf, wenn du dich unter Druck setzt. Und die schreibst du dann mal auf. All die Sätze, die da auftauchen. Vielleicht ist es auch immer nur ein Satz, vielleicht sind es auch nur zwei, drei Sätze, die sich immer wieder wiederholen. Schreib das mal auf, wenn du große Aufgaben vor dir hast oder viel Stress hast. Was taucht da in deinem Kopf auf? Was sagt die innere Stimme zu dir, damit du das jetzt erledigst oder damit du das schneller machst oder besonders viel erledigst oder wie auch immer? Okay, also guck mal in diesen Situationen, wo du unter Druck stehst, was sagst du da zu dir selber? Der zweite Schritt ist, ersetze dann diesen Satz bewusst. Also auch wenn es mehrere Sätze sind, schau mal, ob sich dieser Satz oder diese Sätze auf einen Satz so ein bisschen runterdampfen lassen oder such dir einen Satz aus, das kannst du auch machen. Ein Satz, den deine innere Stimme immer zu dir sagt, wenn du eben in diesen stressigen Situationen bist, wenn du viel zu tun hast und unter Druck stehst. Zum Beispiel der Satz, ich muss es perfekt machen. Und den formulierst du mal bewusst positiv um, sodass er dich stärkt und nicht behindert. Und zwar kannst du sagen, ich bin immer gut genug, egal wie viel ich leiste. Oder meine 80% reichen auf jeden Fall aus. Oder ich bin immer wertvoll oder immer großartig, egal wie viele Aufgaben auf meiner Liste stehen. Also damit du einen stärkenden Satz für dich findest, der dich rausholt aus diesem Hamsterrad, den der andere Satz bei dir auslöst. Ne? Ich muss immer perfekt sein, bedeutet ja, du musst immer irgendwie was machen, du darfst dich nie ausruhen. Und den darfst du ersetzen mit einem Satz, der dir gut tut, zum Beispiel, ne? Was ich vorhin erzählt habe, ich mache zuerst meine Pause und dann erledige ich meine Aufgaben. Also es muss jetzt nicht so tiefsinnig sein, es muss einfach für dich irgendwie praktisch sein, etwas, woran du dich immer erinnerst, vielleicht so ein kleines Mantra, was du irgendwie oft schreibst und dir irgendwo hinklebst oder dir in eine App reinnotierst oder sowas und immer mal wieder für dich rausholst. Der dritte Schritt, mach einen 80%-Test. Du hörst mich lachen. Ja, das ist nämlich eine ganz besonders schöne Aufgabe, weil du dir jetzt das Ziel setzt, eine Aufgabe mit 80% Einsatz zu erledigen. Und dann beobachte mal, was passiert. Und ich verspreche dir, es wird nichts passieren. Die Welt geht nicht unter, du wirst nichts Schlimmes tun, sondern du wirst einfach ein wenig von dem Einsatz, den du sonst zeigst, runterfahren und versuchen, eine Aufgabe mit weniger zu machen, mit weniger Perfektionismus. Oder indem du dir zum Beispiel, so wie ich das mache, eine natürliche Verknappung setzt, indem du dir von vornherein weniger Zeit einplanst für eine Aufgabe und sie wirklich ganz fokussiert in dieser Zeit erledigst. Und dann ist fertig. Mehr gibt's nicht. Kein Nachkorrigieren, kein dran rumfeilen, kein nochmal mit nach Hause nehmen. Nichts. Fertig. Also, das war der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist, teile deine Unperfektheit. Sprich also wieder mit einer vertrauten Person darüber oder zeig dich mit etwas, das in deinen Augen noch nicht fertig ist, also was noch nicht gut genug ist. Und zeig das mal. So heilst du sozusagen auch dieses Versteckspiel. Ne? Wir versuchen das irgendwie immer zu verstecken, dass wir vielleicht irgendwas noch nicht gut genug erledigt haben. Dabei ist das in den Augen anderer absolut gut genug. Also das kann sehr, sehr heilsam sein, mit anderen über die Sachen zu sprechen, wo du denkst, nee, da müsste ich doch noch hier und da und das. Hol dir da ruhig mal die Meinung von jemand ein, der dir wirklich wohlgesonnen ist und schau mal, was passiert. Und der fünfte Schritt, und das mache ich ganz, ganz viel auch in meinen Coachings, empfehle ich dir unabhängig davon, ob du jetzt unter Perfektionismus leidest oder nicht, führe ein Erfolgstagebuch. Schreib dir jeden Abend die Dinge auf, die du geschafft hast, auch wenn sie nicht perfekt waren. Einfach aufschreiben, was du alles erledigt hast, was du geschafft hast, was dir vielleicht unangenehm war, was du trotzdem gemacht hast, was du vielleicht auch Gutes für dich getan hast. Und dann schau mal über die Zeit, welche Fortschritte du machst. Auch diese mini kleinen Fortschritte kannst du eben dadurch erkennen, dass du sie aufschreibst, dass du sie wertschätzt, dass du sie in dein Bewusstsein holst. Weil so häufig ist es ja so, wir machen so viele Dinge und denken immer am Ende des Tages, ja, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, also jedenfalls nicht viel. Und dabei ist das wirklich richtig viel, was du da gemacht hast. Nur vergisst du das eben, weil du dich dafür nicht selbst wertschätzt. Und dieses Erfolgstagebuch ist dafür da, dich selbst dafür wertzuschätzen, egal wie viel du erledigt hast oder egal wie wenig du erledigt hast. Du hast immer etwas getan, du hast diesen Tag gerockt und du bist einfach mega großartig auf jeden Fall. Und das trainiert eben auf Dauer dein Selbstvertrauen, weil das jeden Tag deinen kleinen Muskel da oben im Gehirn trainiert, der dir erzählt, dass du eben eine tolle Person bist. So, damit bin ich schon am Ende dieser Folge angekommen. Und als Zusammenfassung möchte ich dir noch mitgeben, dass Perfektionismus vielleicht immer wie etwas klingt, was man irgendwie erreichen möchte, dass es irgendwie cool klingt. Früher wurde man in Bewerbungsgesprächen über so einen Kram irgendwie ausgefragt, aber das ist ja hoffentlich jetzt auch out. Auf jeden Fall ist Perfektionismus nichts, was du dir auf die Fahne schreiben brauchst. Es ist nämlich eigentlich wirklich ein Saboteur. Einer, der dich davon abhält, mutig zu sein, klar zu sein, dich sichtbar zu machen, für deine Dinge einzustehen und einfach mal auch die Person zu sein, die du wirklich bist. Weil du bist nicht perfekt und das brauchst du auch gar nicht, weil du bist einfach so, wie du bist, richtig, richtig einzigartig. Und das ist viel, viel wertvoller als Perfektionismus. Du darfst nämlich ambitioniert sein, ohne dich selbst dabei zu verlieren, und du darfst wachsen, ohne perfekt zu sein. Und du darfst Lücken lassen, weil genau da das Leben passiert. Also, wenn du dich in dieser Folge wiedererkennst und endlich raus willst aus dem Ich muss erstmal noch, dann melde dich super gerne bei mir. Ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Selbstvertrauen oder zu deiner beruflichen Klarheit, damit du eben auch den Weg für dich findest, der wirklich zu dir passt. Teile diese Folge gerne mit einer Freundin oder einer Kollegin, die manchmal zu hart zu sich selbst ist. Und ich bin so froh, dass du da bist, und ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Deine Selina, und nicht vergessen, vertrau dir selbst.